willkommen bei einer neuen Folge der Freiwillige Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Ihr habt es ja an der Musik schon erkannt, an der Titelmelodie, die wir alle kennen von, wie heißt der nochmal, Ramin Djawadi, der Duisburger Halbiraner, der die Titelmelodie zu Game of Thrones gemacht hat, die man, glaube ich, in der ersten Folge von House of the Dragon noch nicht gehört hat, aber dann in der zweiten Folge, da haben die Klartext gemacht und gezeigt, okay, das ist jetzt wirklich das Game of Thrones-Universum, das wir hier aufreißen wollen. Arne und ich haben uns schon ein bisschen über die Serie ausgetauscht. Wir werden versuchen, innerhalb der nächsten Episode zu begründen, warum wir doch eher enttäuscht sind von House of the Dragon, als dass es uns gefällt. Vielleicht können wir mal, also man muss es mal so sehen, das Ausgangsmaterial House of the Dragon ist natürlich ein ganz anderes als Game of Thrones. Es handelt sich eher um eine Berichtsform, in der dieses Prequel, diese Vorgeschichte erzählt wird, weniger um einen klassisch strukturierten Roman. Aber wenn wir mal zurückdenken an die Art und Weise, wie Game of Thrones damals schon von der ersten Folge an konzipiert gewesen ist, dann wusste man doch zumindest ein bisschen eher, was alles auf dem Spiel steht. Also vielleicht erinnerst du dich, es geht ja damit los, dass man die Landschaft jenseits der Mauer zeigt und sofort am Anfang von Game of Thrones, der ersten Episode, die weißen Wanderer zu sehen sind, die jemanden umbringen. Das heißt, eine gewisse Gefahr ist gesetzt. Und schon innerhalb der nächsten 45 Minuten der ersten Game of Thrones Staffel, Folge, ich glaube, die heißt sogar auch Winter is Coming, ich weiß es gar nicht, da sieht man gleich alle kriegerischen Parteien, die mehr oder weniger aufeinandertreffen oder nicht. Da ist das Spielfeld, also dieses Game, doch deutlich gesetzt. Man sieht die Targaryens, man sieht die Lannisters, man sieht die Starks, man weiß also genau, um welche Konfliktparteien es hier geht. Bei House of the Dragon ist es doch alles ein bisschen nuklearer gestaltet und man sieht, es gibt vor allen Dingen zwei Themen, nämlich dass irgendwie die Erosion von innen erfolgt innerhalb eines Königshauses und dass die Frau, und deshalb wird das auch als feministische Serie verstanden werden, doch noch diejenigen Teil darstellt innerhalb der Beziehung, die irgendwie weniger zu sagen hat.
Mhm. Ja, aber vor allem ist es die Königin, die hier ein Kind zur Welt bringen soll, ein Thronerben, und das misslingt. Und das wird auch in scheußlichster Manier gezeigt und ist außerordentlich rabiat und widerlich. Und dann sieht man mal wieder ein Turnier, ein eigentlich ja mittelalterliches Turnier, das besonders abscheulich dargestellt wird in allen, wie man so sagt, grafischen Details. Und mal wieder der Pate, das Ende des ersten Paten, die Geburt, hier ein Kaiserschnitt, wird der Gewalt gegenübergestellt. Einerseits sehen wir das barbarische Turnier im Stadion und andererseits sehen wir in den düsteren Räumen die Geburt eines Kindes, bei der man weiß, dass die Mutter sterben wird.
Dieses Stilmittel. Das gibt's doch, von Hitchcock gab es doch dieses, da haben wir damals drüber geredet, dass irgendwie die Opernszene mit dem Mord irgendwie kontrastiert wird. Nun hast du hier zwei gewaltige Szenen nebeneinander. Ja. Das gibt es doch bestimmt einen Begriff für.
Ja, ich würde es Parallelmontage nennen. Und am eindrücklichsten ist es sicherlich im Paten, ne? dass die Geburt oder vielmehr ja, die Taufe den Morden entgegen oder dem Tod entgegengestellt wird. Ne? Also das hat Coppola da perfektioniert, indem er immer wieder von der Kirche zu den Schauplätzen der Morde schneidet, und hier hat man eben das Turnier und dann andererseits das Kindsbett. Und das ist außerordentlich, wie man so sagt, spekulativ und sehr schematisch, denn neben den etwas quälenden und mit den vielen Namen unverständlichen Rathaussitzungen sozusagen, ist es das einzige Movens der ersten Episode. Du sagtest Bericht, du hast ihn wahrscheinlich gelesen.
Ich hab nur reingelesen, ich habe es nicht gelesen.
Aber Bericht, das heißt ja, dass diese Vorgeschichte sozusagen sachlich erzählt wird.
Ja, also es ist nicht unbedingt ein Kalendarium, aber es ist auch nicht die Romanform, die du halt hast bei Game of Thrones, in denen du halt verschiedene voneinander autarke Erzählern hast und keinen autorialen Erzähler hast. der halt irgendwie auch nicht mehr weiß als die jeweiligen Figuren in der Szene. Es gab natürlich viel größere Herausforderungen für die Autoren jetzt. Es gab ja verschiedene Stoffe von Martin, denen man sich irgendwie gewidmet hat, um zu überlegen, was am besten passt. Es gab ja auch mit Naomi Watts bereits eine Episode zu einer anderen Serie, die Blood Moon gehießen hätte, die sich dann bei HBO nicht durchgesetzt hat. Ich glaube, die sind froh, überhaupt ein Material so umgesetzt zu haben, wie sie es dort gemacht haben. Aber das finde ich gar nicht, also ich weiß gar nicht, ob die Erzählform wirklich so entscheidend gewesen sein muss dafür, wie fähig jetzt gewesen sind, Dialoge zu machen, die mir hier übrigens gefehlt haben, die nicht die Klasse und die Brillanz von Martin haben, wie sie in den...
Die haben überhaupt keine Klasse. Ja, genau. Und wie kann es denn sein? Es fehlen hier natürlich die Autoren von Game of Thrones, geschrieben haben ja, also neben der Vorlage von George Martin, George R. R. Martin, hat Ryan Condal. Aber hat Martin nicht Einfluss genommen auf die Dialoge? Hat er selbst ein Drehbuch geschrieben?
Ich hätte es ja auch gedacht. Also ich weiß nicht, ob er bei Game of Thrones auch Drehbücher gemacht hat, aber er war ein Supervisor. Und er wird ja gewusst haben aus dem FF, welche seine Dialoge gut sind, um sie auch im Drehbuch halt unterzubringen. Warum das hier nicht zur Geltung gekommen ist, obwohl er ja in der Lage gewesen sein müsste, diese Dialoge zu schreiben, das weiß ich jetzt auch nicht. Und da kamen so blöde Sätze, gerade in der zweiten Episode, als es um diese Gegenüberstellung geht, ob man jetzt so wie halt der König jetzt auch eine minderjährige Frau heiraten soll oder nicht, weil es Tradition verlangen könnte, keine andere Braut zur Verfügung stünde, oder ob man wie Prinz Damon, dessen Name schon so doof ist, ja, das ist ein bisschen wie aus dem Abenteuercamp ausgedacht, Prinz Damon, der noch irgendwie sagt, der seine Prostituierte als Partnerin verteidigt und sagt, unsere Liebe kennt weder Titel noch Tradition. Das ist halt ein Satz, den hätte es bei Game of Thrones gar nicht gegeben. Vielleicht in den späteren Staffeln, als die Autoren Benioff und Weiss, als sie nicht mehr das Ausgangsmaterial von Martin hatten, aber dann hätte es zumindest in den ersten Staffeln
nicht. Aber man sieht Damon, das ist doch Matt Smith, glaube ich, der Schauspieler, den man, ich habe nur nicht nachgeschaut, aber den hat man in einigen Rollen schon gesehen. Ja. Er wird uns vielleicht nicht so ans Herz wachsen wie manche Figuren aus Game of Thrones, aber er entspricht offenbar diesem heldischen Typus, ist aber ein Hurenbock.
Ja. Na? Natürlich, es gibt Jaime Lannister, der zu Ende der ersten Game of Thrones Staffel ja das Kind aus dem Fenster gestoßen hat, damit der totale Bösewicht eigentlich wurde. Ja. Der es aber geschafft hat, zum Helden und dann wieder zum Anti-Helden zu werden, also der im Laufe dieser 8 Staffeln dann doch zum Sympathieträger wurde. Ich weiß nicht, ich habe das ja nicht, ich habe es wie gesagt nicht gelesen, ich weiß nicht, was aus Damon, der Name ist so dämlich, was aus dem noch irgendwie was aus dem noch werden soll, aber ich finde halt, da gibt es irgendwie, also einmal gibt es so Fanservice-Sätze, die nur gemacht werden, um Game of Thrones Fans zu erfreuen, indem man denen zum Beispiel der König sagt, was soll ich mit ihm machen? Soll ich ihn an die Mauer schicken, damit man weiß, damit es irgendwie so eine Glühlampe angeht in uns, und Daniel Düsentrieb, der sagt, okay, da fällt es doch was ein zu der Mauer. Aber dann gibt es irgendwie auch diese Sätze, die so ein bisschen wirken wie aus dem Playbook heutiger Politik, nämlich einen, den habe ich mir notiert, Männer würden eher das ganze Reich niederbrennen, bevor sie eine Frau auf den eisernen Thron setzen.
Ja.
Natürlich, an dem Satz ist nichts Falsches in dem Sinn dran, als dass es natürlich nicht in Ordnung ist, dass Frauen nicht regieren dürfen, aber es wirkt so ein bisschen wie, als hätte man diesen Satz in diesem Jahr hineingefügt und als wäre das kein Satz gewesen, den George R. R. Martin damals formuliert.
Ja, vor allem eine stimmt wahrscheinlich nicht. Wir haben es ja hier zu tun mit dem Jahr 372 vor unserer Drachen, unserer Drachenkönigin. Ja. Daenerys. Und damals hätte niemals jemand überhaupt einen Gedanken daran verschwendet, noch irgendeinen Satz darüber gesagt, weil es vollkommen selbstverständlich war. Nicht selbstverständlich ist, dass wir es nun doch mit einer jungen Königin zu tun haben, mit einer Thronerbin, weil warum eigentlich? Weil sag du es mir. Warum kommt die junge Frau auf den Thron?
König,
die Tochter.
Du, pass auf, ich muss jetzt mal. Das kriege ich jetzt wieder bestimmt aufs Brot geschmiert, weil ich nämlich den Namen vergessen habe. Also der König Viserys, ne?
Ja.
Viserys hat sich entschieden, nicht Prinz Daemon darauf auf den Thron zu setzen, sondern seine Tochter Rhaenyra.
Ja. Ja, also so, schwer.
Das ist halt, ja, genau, weil sie ist halt die Erstgeborene. So. Und das hat Prinz Daemon
Das ja.
Prinz Matt Damon Smith halt so aufgeregt, dass er sich halt beschlossen hat, jetzt irgendwie total gegen alle Regeln zu verstoßen. Und deswegen beginnt er erst seine Tirade, in der bewusst alle Regeln halt umbricht. So. Die Regel wäre halt gewesen, zu überlegen, man nimmt die Erstgeborene, aber nein, es wäre auch theoretisch gegangen, dass man halt Damon ja. nimmt, ihren Onkel, den Prinz, der Bruder ist von Viserys und nicht sein Sohn. Falls ich gerade Sohn gesagt habe, war das falsch. Also der Bruder.
Ja.
Wobei, aber wieso wird denn überhaupt ein Bruderkönig? Wo gibt es denn sowas?
Ja,
eben. Gibt's eigentlich gar nicht.
Und es ist gegen alle Traditionen, ja. dass nun doch diese junge Frau, die nun damit auch gar nicht gerechnet hat, selbstverständlich, auf den eisernen Thron gesetzt wird. Und das ist natürlich das Entscheidende an der Dramaturgie, aber es ist eigentlich nicht einleuchtend. Ne? Also man würde doch sicherlich noch den schwächsten männlichen Nachkömmling bevorzugen. Und es gibt übrigens keinen Hinweis bei diesem etwas dumpf wirkenden König, dass er ausbrechen würde. Ne? Er hat ja bereits verschuldet, dass seine Frau stirbt. Das ist übrigens ja auch eine Stanze, dass jemandem gesagt wird, es gibt eine Möglichkeit, dass einer überlebt. Mhm. Wer wird es sein? Wird es die Ehefrau sein? Wird es das ungeborene Kind sein? Ja, und das ungeborene Kind ist hier eben der männliche Erbe.
Da hatte Gregory Peck in Das Omen die bessere Entscheidung getroffen, weil er gesagt hat, seine Frau soll überleben und nicht das Kind. Dann, als sie die Treppe runterfällt. Aber das ist ja auch so ein Problem. Also Paddy Considine hat ja selber in Interviews auch gesagt, dass er sich darüber im Klaren ist, dass dieser König eigentlich zu gutmütig sei für diese Welt. Also ganz kann ich dem nicht zustimmen, weil ich weiß nicht, ob es Gutmütigkeit ist oder einfach Dummheit ist, aber dass er an seine Frau auch noch gar nicht mehr denkt und das Thema, dass es keinen Moment der Trauer wirklich gibt, sondern nur noch ein Voranblicken, das halte ich für eine Drehbuchschwäche.
Ja.
Also das passt nicht zu dieser angeblichen Gutmütigkeit des Königs, der für alle das Beste will und dann dafür seine Frau geopfert hat, ohne noch an sie zu denken. Und das wird natürlich durch den Moment wieder wettgemacht, dass er diese 12-Jährige da daten muss, von der ich weiß, ob er sie dann später seine Frau nehmen soll. Das allein macht das irgendwie nicht wieder wett, finde ich. Also das ist eine relativ dünne Figur, die Martin auch nicht angemessen ist, weil bei ihm nämlich jeder mindestens zwei Seiten hat.
Ja, nun gut, er sitzt dann trauernd und wie soll man sagen, moros in seiner Kammer und dann kommt die junge Frau, die ihm dann was bringt, ein Buch oder ein Geschenk, ne? Und um ihn zu trösten. Na, möchte mal fragen, weiß aber vorher, wie man in einem Dialog hört, gar nicht, ob was sie sagen soll und wie sie sich ihm nähern soll. Ne? Aber da werden also schon wieder weitere unziemliche erotische Andeutungen gemacht.
Ich finde, was ich nicht so glücklich gemacht finde, gut, das war durch die Literaturverlage vorgegeben, du hast es ja gesagt, spielt 172 Jahre vor Daenerys. Im Grunde genommen funktionieren Prequels dann am besten, wenn du einen nahtlosen Übergang hast zwischen denen, die vor dir da waren und die ab dann kommen. Wenn du 172 Jahre hast, dann weißt du, dass dann auch mindestens, sofern die kein Methusalem-Alter erreichen, mindestens noch andere Generationen zwischen Daenerys und Viserys ja liegen müssen. Und hier gibt's keine Verbindungspunkte. Das ist für mich nicht befriedigend genug. Also das Bessere wäre doch gewesen, oder warte, ist das ihr Vater? Nee, ist das Daenerys Vater trotzdem, obwohl der so viel älter ist? Oder das ist dann irgendwie so ein Uropa?
Das ist doch kaum vorstellbar. Nein, Vater nicht.
Aber
das
alle reden doch über Viserys, den verrückten König in Game of Thrones. Damit meinen sie ja dann ihn, ne? Oder nicht? Den Mad King? Heieieiei.
Tja, wir müssen noch weiter forschen.
Ja.
Ja, aber die unmittelbare Verbindung wird wahrscheinlich nicht gezogen. Nun wissen wir es nicht. Es sind ja noch einige Episoden. Aber es führt wahrscheinlich nicht unmittelbar der Weg zu den späteren Figuren, die wir kennen. Ne? Und das ist natürlich insofern eine Schwäche, als man die bekannten Gestalten sehen möchte, wie sie etwa als Kinder und in der Jugend sind.
So, entschuldige, ich muss kurz korrigieren. Ja. Ich lag doch richtig. Ihr Vater, habe ich eben gegoogelt, ist Aerys Targaryen II. Also den wir jetzt sehen, Viserys, das ist nicht ihr Vater.
Ja.
Aber das macht es ja noch blöder, finde ich. Weil, wie stehen die zueinander?
Ja. Ja, man sieht eben keine Gemeinsamkeit. Es ist wahrscheinlich auch so, dass unsere Erwartung ist, dass wir die alten Figuren noch einmal wiedersehen oder dass man etwas begreift über die Figuren, was man noch nicht wusste, was in der Vergangenheit liegt. Und nun sehen wir aber ganz andere Gestalten, jetzt sehen wir ganz andere Schauspieler, jetzt sehen wir zwar die bekannten Orte, man hört die bekannten Namen, aber es ist überhaupt nicht mit Leben gefüllt. Es ist so, dass diese Ratsleute, die da um den Tisch sitzen und irgendwas über die Kloaken oder was bereden, dass das alles vollkommen hohl wirkt und die großen Ränke, die großen Schicksalstragödien, die sofort bei Game of Thrones waren, das alles ist hier in weiter Ferne. Und man hat auch nicht den Eindruck, dass die Grandezza etwa eines Ratgebers oder der Hand des Königs, dass solche einzigartigen Gestalten und ja auch Erfindungen, dass die in dieser Serie vorkommen.
Ich kann auch sagen, warum, wenn man es mit dem Herr der Ringe vergleicht, den wir nächste Woche besprechen werden, da habe ich die ersten beiden Episoden schon gesehen. So, der große Vorteil dieses Prequels besteht darin, dass du bestimmte Handlungsorte, die im Herrn der Ringe eine Rolle gespielt haben, wie die unterirdische Zwergenstadt Khazad-dûm, die im Herr der Ringe verlassen gewesen ist, ausgestorben, wo die Goblins gehaust haben, im Herr der Ringe als lebendige Stadt siehst. Da hast du einen Vorher-Nachher-Vergleich. Wenn du jetzt hier anfängst mit dem Ort, in dem Viserys lebt, ne, wo lebt er denn jetzt nochmal? Oh Mann. Naja, egal, auf jeden Fall, die Orte, die wir jetzt sehen, die gibt es in Game of Thrones so nicht. Du siehst kein Vorher-Nachher, du siehst keinen Aufbau, keine Erinnerungsanker. Du hast halt Winterfell bei den Starks, das ist bei Game of Thrones. Sowas müsste man hier sehen. Wenn es das nicht gibt in der Erzählung, muss man das einbauen. Man muss halt bestimmt wenigstens den einen oder anderen Ort sehen, an dem man sich wenden kann. Aber wir lernen ja Daenerys kennen als eine, die von Anfang an losgewandert ist. Die ist auch damals mit ihrem blöden Bruder zu hier diesen Kosakenreitern hier, weißt du nicht mal.
Oh ne? Ja.
Zu denen die wasserscheu ist und stattdessen im Weizen baden und solche Sachen. Da sind die hingefahren. Von Anfang an hat man sie auf einer Reise gesehen. Man hat sie nur einmal gesehen, wie aus dem Bad ausgestiegen ist. Da konnte man sie einmal nackt zeigen, so haben die das gemacht. Und danach ist sie mit ihrem Bruder auf Tour gegangen. So. Und wenn du diese ganzen Orte in dieser Serie nicht hast, unabhängig davon, auf Martin die erwähnt, dann kann man sich da nicht einrichten, weil du nicht mehr erkennst, worum es da geht.
Ja.
Man erkennt sich nicht mehr wieder.
Ja. Ja, die Versklavung der Daenerys war natürlich auch ein starkes Motiv, das über viele Episoden getragen hat. Ne? Und diese Wanderung durch die Wüste war auch natürlich ein starkes Motiv. Das geht natürlich immer, wenn eine Karawane unterwegs ist und wenn eine Frau versklavt ist und man erwartet, dass sie sich befreit. Das ist dann ein starkes Motiv, eine starke Dramaturgie. Hier haben wir eine holzschnittartige, eine simple, klischeehafte Dramaturgie. Möglicherweise wird es noch besser. Wir können die ganze Serie natürlich noch nicht besprechen.
Aber man hätte zumindest eine zweite Bedrohung noch andeuten können. Ja. Weil das in Game of Thrones in Staffel 7 hattest du die weißen Wanderer und schon 4 von 5 Kriegsparteien, die sich im Weg standen. Und hier hast du nur die innere Bedrohung. Und man muss noch mal so ein äußeres Ultimatum noch mit einbinden, dass die Zeit wirklich drängt. Ich musste trotzdem so ein bisschen lachen. Ich hatte im Spiegel, da war ein sehr engagierter Aufsatz drin, ich glaube eines Politologen, der gleich irgendwie Vergleiche zur Trump-Ära hingezogen hat und das dann in der Jetztzeit verankert hat. Ich glaube, man sollte nicht vergessen, dass jetzt einfach der Zeitpunkt stand für diese Serie, man sich auf diesen einen Stoff geeinigt hat und man natürlich die Allegorie darauf anwenden kann, aber dass es auch, glaube ich, eher um eine zeitliche Koinzidenz geht und diese Serie nicht gedreht würde, um zu zeigen, dass Amerika ein Imperium ist, das sich von innen heraus zerstört, halte ich doch ein bisschen für weit her, nicht für weit hergeholt, aber doch den Bezug doch ein bisschen für gedrechselt.
Wer ist der Politologe, der das im Spiegel
geschrieben hat? Das war für zwei Ausgaben. Da hat er irgendwie geschrieben, dass es natürlich einen Unterschied gibt, warum Game of Thrones vor 10 Jahren gelaufen ist, zur Obama-Ära und warum es jetzt zur Trump-Ära oder zur Post-Trump-Ära oder bald wieder anstehenden vielleicht Trump-Ära jetzt ausgerechnet so eine Serie geben muss, die zeigt, wie verrottet doch irgendwie die Kämpfe innerhalb dieses Patriarchats schon irgendwie sind. Ne?
Da müsste man allerdings auch erklären, warum vor 10 Jahren während Obama Game of Thrones gezeigt wurde. Ja. Das lässt sich schwer herleiten. Ne?
Das weiß ich auch
nicht. Und George R. R. Martin wird das wahrscheinlich nicht bestätigen.
Ja, naja, dann war das eine unserer kürzeren Sendungen.
Tja, wir blicken ja nun schon voraus zu Herr der Ringe.
Genau, das kommt nämlich gleich nächste Woche. Und bedanken uns wieder fürs Zuhören. Schreibt uns bitte, wenn ihr Fehler gefunden habt. Und weil das können wir einfach nicht ausschließen. Ne? Wir haben so viel mit Namen jongliert. Ich muss jetzt gerade auch ein bisschen googeln. Kann sein, dass es irgendwie untergekommen ist. Gut.
Ja, vielen Dank. Bis demnächst.
Bald. Tschüss.